Ich lese den Text für die Bibelarbeit von Konrad Straub für heute Abend. Und es ist ein Vers. Es ist der Vers aus dem 2. Timotheusbrief im 2. Kapitel und dort der Vers 5. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus Christus, in deinem Namen sind wir wieder zusammen und wollen dir begegnen und wollen auf dich hören. Danke, dass du uns auch heute wieder Gutes tun willst und dass du zu uns redest. Und das tust du nicht nur für die ganze Gemeinde, so wie wir hier sind, 100 Menschen, sondern du siehst jeden Einzelnen in seiner Situation heute Abend. Du schenkst uns Klarheit, Orientierung und Stärkung für unser Leben. Ich bitte dich, segne Konrad Straub in seiner Auslegung und gebrauche ihn, wie es dir gefällt. Amen.
Bin ich schon dran?
Ja.
Ja, Sie haben es gehört. Um den richtigen Kampf geht es heute Abend. Das hat man uns schon im Schweizer Militär eingebläut, ich bin ja Schweizer, eingebläut, dass es darum geht, richtig zu kämpfen. Nicht voreilig, aber auch nicht hinterher, sondern dass man sich in richtiger Weise im richtigen Augenblick verhält. Bei uns Schweizern sagt man ja, wir wären sehr starke Patrioten. Ist nicht so ganz falsch. Aber in der Schweizer Geschichte ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, wir haben auch einen gewissen Grund, dankbar zu sein für unsere Schweizer Geschichte. Ich möchte mal einen ganz kleinen Blick hineinwerfen in die Schweizer Geschichte. Du wirst nachher merken, warum. Die Schweiz ist 1291 gegründet worden. Das sind drei kleine Urkantone im Zentrum der Schweiz gewesen, Uri, Schwyz, Unterwalden, die sich 1291 zusammengetan haben, weil die österreichischen Vögte, die Habsburger, weil die sich ständig behelligt haben. Also die haben Abgaben verlangt und haben sie geknechtet, wo sie nur konnten. Dann haben sie sich zusammengetan und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt, jeder Kanton macht jetzt auf seinem Berg ein Feuer bereit und wenn also die Habsburger kommen und einer von uns drei Kantonen angreift, dann werden wir sofort das Feuer anzünden und dann werden die anderen zu Hilfe kommen. Das ist der Anfang gewesen der Schweizer Geschichte. Sie haben dann miteinander einen Bundesbrief verfasst, wo dann ganz bewusst auch im Namen Gottes stand, damit man auch wirklich weiß, damit alle wissen, wir wollen uns ganz bewusst in der Gegenwart Gottes verhalten. Das Ziel war Freiheit von jeder Art von Unterdrückung. Also es ging damals um diese Vögte, die also immer wieder kamen. Es ist dann zum Krieg gekommen, es ist dann tatsächlich so gewesen, sie sind dann gekommen, diese drei Bergkantone, die haben sich gewehrt und haben tatsächlich in der ersten Schlacht gegen eine Übermacht von Soldaten, die natürlich mit ihren Rüstungen kamen, haben da diese Bergbauern, die da ihre Missgaben hatten und ein paar Hellebarden, haben sie dann die tatsächlich überwältigen können, weil die Umstände sehr gut waren. Sie waren dann durch so eine Schlucht gezogen und dann haben sie Geröll runtergelassen und das hat dann die Soldaten verwirrt und dann haben sie die erste Schlacht gewonnen. Es ist dann zu weiteren Schlachten gekommen und immer hatten sie einen Sieg gegen die Österreicher. Das hatten sie in gewisser Weise auch verdient, denn sie wollten ja nichts anderes als ihren Frieden. Das waren also tapfere, sehr tapfere Krieger. Aber wie das dann so ist, nicht wahr? Wenn man so einen Erfolg nach dem anderen erlebt, dann steigt das dann den Leuten in den Kopf. Das ist denen nicht anders gegangen wie mir. Ich bin ja auch Schweizer. Dann haben sie dann Sonderbündnisse dann geschlossen und haben Großmachtsideen dann verwirklichen wollen. Also vor allem haben sie sich dann überall als Söldner verkauft, weil das dann ringsum bekannt geworden ist. Die Schweizer, das sind außergewöhnlich gute Kämpfer. Und so haben sie dann plötzlich ihr Geld mit der Söldnerei verdient. Das heißt, sie haben ihr eigentliches Ziel, das sie sich geschworen haben, das haben sie verlassen. Jetzt wollten sie plötzlich kämpfen für Geld und für Ehre, nicht wahr, für Macht. Es ging also nicht mehr um die Rettung der Heimat. Die Söldner haben zwar mutig gekämpft, aber sie haben für ein falsches Ziel ihr Leben gelassen. Die Schweizer Söldner haben sich dann vor allem an Frankreich verkauft. Das sind dann so ungefähr 200-300 Jahre später gewesen, an Frankreich verkauft. Und haben dort wahrscheinlich am meisten Geld dann bekommen für ihre Söldnerdienste. Und dann ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ausgerechnet gegen Frankreich ist es zum Streit mit der Schweiz gekommen. Da ging es dann um Ländereien, also um so kleine, eigentlich müsste fast sagen, um Lächerlichkeiten. Aber es ist dann zum Krieg gekommen. Und standen die Söldner, nicht wahr, die hat man ja immer zuvorderst hingestellt, nun standen die Schweizer Söldner gegen die Schweizer Soldaten. Eine ganz tragische Situation. Dann haben sie natürlich dann Schweizer gegen Schweizer kämpfen müssen. Und es gibt ja dann sogar Überlieferungen. Es gibt eine Geschichte, ob die wahr ist, das ist wahrscheinlich mehr Legende, aber dass dann sogar Bruder gegen Bruder, die sich in der Nacht noch getroffen haben und dann am anderen Morgen haben Bruder gegen Bruder haben einander dann töten müssen. Also somit ist eine Situation entstanden, wo sie also sagen müssen, jetzt haben wir auch die Kampffront zerstört. Also das war die traurigste Niederlage in der Schweizer Geschichte. Es ist dann zum Bundesschluss gekommen, das darf nie wieder geschehen. Nie wieder wollen wir für ein falsches Ziel in den Kampf hineingehen. Und niemals mehr wollen wir an einer falschen Front unser Leben lassen. Aber dann, als das so beschlossen worden ist, ist gleich auch die Reformation ausgebrochen. Nicht wahr? Zwingli wollte damals die Schweiz reformieren, der hat große Pläne gehabt, so ähnlich wie Luther das ja in Deutschland versucht hat oder Calvin in Genf. Nicht wahr? Der neue Glaubenskampf, der hatte ein berechtigtes Ziel, gar keine Frage. Und es war auch eine berechtigte Front zwischen der damaligen etwas dekadenten Situation der Katholiken und diesem neu aufkommenden lebendigen Glauben. Nur geistliche Ziele lassen sich natürlich nie mit Waffengewalt erreichen. Also die einfachen Schweizer, die haben das dann auch gemerkt, dass da diese Kampfsituation, die da entsteht, dass die sehr, sehr bedrohlich ist. Und da kamen sie auf eine ganz tolle Idee. Die haben nämlich in Kappel haben sie sozusagen eine ökumenische Suppe gemacht. Das heißt, sie haben, da sind dann die katholischen Zugener, die haben dann die Milch hergefahren und die Zürcher, die protestantischen Zürcher haben das Brot gebracht und dann haben sie in einem ganz großen Kessel haben sie gemeinsam eine Suppe gemacht. Nicht wahr? Da waren dann auf der einen Seite waren dann die katholischen Zugener und auf der anderen Seite waren die Zürcher, die protestantischen Zürcher. Beide Parteien haben sich also dann gegeneinander um diesen Kessel herum getan. Nicht wahr? Das ist dann in die Geschichte eingegangen mit der Kappeler Milchsuppe. Und wenn dann, das muss man sich vorstellen, wenn dann die Zugener etwas zu stark auf die protestantische Seite kam, dann haben dann die Zürcher mit ihren protestantischen Löffeln den anderen wieder auf die Finger geklopft und so haben sie dann also ihre gemeinsame Suppe gegessen. Aber auf sowas hat sich natürlich der Zwingli nicht eingelassen. Ist ja klar, er ist ein Theologe gewesen und es ist dann trotzdem zu einer ganz grausamen Schlacht gekommen in Kappel. Zwingli ist dann geschlagen worden und ist dann auch ganz elend ums Leben gekommen. Also das war dann wieder ein ganz tragisches Moment der Schweizer Geschichte. Also mit einer guten Suppe kann man ganz bestimmt eher evangelisieren als mit Hellebarden und mit Spieß, wie sie das dann versucht haben. So, warum ich das erzähle? Erst kämpften die Söldner für ein falsches Ziel. Sie haben also ihr eigentliches Kampfziel verlassen. Dann haben sie sich hineinbegeben in eine falsche Front. Die Front war nicht mehr die Schweizer Grenze, sondern die Front war jetzt plötzlich Frankreich, für Frankreich und für die Schweiz. Also das, nicht wahr, da haben ja Schweizer gegen Schweizer ja nichts zu suchen. Und im Glaubenskrieg haben sie das mit den falschen Waffen versucht, nämlich mit Hellebarden und mit Spieß für ihren Glauben zu kämpfen. Das war damals, für uns ist das eine absurde Idee, aber das war damals so. So, also ganz gleich, ob es sich um einen militärischen Kampf handelt oder um einen geistigen Kampf. Es muss zur Katastrophe kommen, wenn wir eines von diesen drei Dingen nicht ernst nehmen. Auch Paulus braucht ja militärische Vergleiche im Wort Gottes, um eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Er sagt dem Timotheus, wer in den Krieg zieht, der vertue sich nur mal ja nicht. Nicht wahr? Denn wenn jemand auch kämpft, wird er nicht einfach gleich belohnt, sondern er muss so kämpfen, wie Gott es will. Diese drei Bereiche wirst du in deinem Leben immer wieder bewerten müssen, immer wieder einmal darauf achten müssen, ob das auch stimmt in dieser dreifachen Strategie. Also das Ziel im geistigen Kampf ist immer das Reich Gottes. Andernfalls, nicht wahr, wenn ich das nicht beachte, dann wird der Glaube ausgelaugt. Oder er wird wegen Bagatellen zerstört. Oder er wird farblos lahmgelegt. Und die Front, an der wir stehen, das ist immer der Unglaube. Also ein Glaube ohne Jesus. Der andere kann mir sehr nahe sein, er kann alles richtig sein. Wenn er Jesus nicht im Zentrum hat, nicht wahr, dann lohnt sich der Kampf. Umgekehrt, wenn jemand Jesus im Zentrum hat, aber er sieht gewisse Dinge, sieht er einfach anders, sein Glaube ist anders gefärbt wie mein Glaube, dann darf da keine Front entstehen. Wir werden das noch sehen. Und auch die Waffen müssen stimmen, nämlich der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nicht wahr, und der Panzer der Gerechtigkeit. Also ohne diese geistige Waffenrüstung kämpfst du menschlich, kämpfst du herzlos, brutal, wie wir Schweizer eben in der Geschichte das getan haben. Schon Jesus hat seine Jünger genau auf diese drei Gefahren hingewiesen. Und das möchte ich jetzt gerne ein bisschen darlegen. Er hat ihnen gezeigt, wo sie das Ziel verfehlt haben. Er hat ihnen gezeigt, wo sie die Front verfehlt haben. Er hat ihnen gezeigt, wo sie die falschen Waffen gebraucht haben. Wer die Bibel zur Hand hat, der kann das gerne mal aufschlagen. Also Lukas 9, da schauen wir mal hinein. Dort geht es um die richtigen und um die falschen Waffen. Jesus ist mit seinen Leuten nach Jerusalem unterwegs. Er weiß genau, das ist jetzt die Stadt seines Leidens, seines Sterbens und seiner Auferstehung. Und jetzt ist das ja immer so gewesen, da ist eine Vorhut, ist dann vorausgegangen, die musste dann für diese ganze Menschentraube, die da ja immer um den Herrn Jesus herum war, mussten die für Quartier sorgen. Und jetzt kommen die also nach Samarien und jetzt geht diese Trupp, diese Quartiermacher gehen also jetzt nach Samarien voraus und dort, als sie dort ankamen, sind die Samariter sehr sauer geworden. Sauer geworden, denn sie haben erfahren, dass die Leute, die jetzt nach Samaria kommen wollen und dort übernachten wollen, auf der Durchreise ja nach Jerusalem wollten. Jerusalem war aber im Clinch mit den Samaritern, mit Samarien. Und zwar deswegen, weil die Leute in Jerusalem, die waren immer so ein bisschen frömmer, nicht? Die waren vielleicht auch ein bisschen bewandter in den Schriften. Die haben auch immer auf die Samariter heruntergeguckt. Das waren so Halbjuden und so. Die nahmen es nicht so genau. Und also die mochten einander nicht. Nicht die mochten die in Jerusalem nicht, weil die so hochnäsig waren. Und die in Jerusalem mochten sie nicht, weil sie zu wenig fromm waren. Mal etwas vereinfacht gesagt. So, jetzt kommen die also und jetzt wollen die da Quartier machen. Nicht wahr? Dann haben die natürlich abgeblockt. Ist ja klar, tut uns leid, auf Wiedersehen. Und das hat die nun ganz tief verletzt, diese Vorhut. Die kommen nun also mit diesen Verletzungen kommen sie also zu Jesus zurück und sagen, Herr, also das sind ja unendliche Sturköpfe, nicht wahr? Gegen diese Sturköpfe musst du jetzt mal ein Exempel statuieren. Nicht wahr? Und jetzt laufen sie genau in die erste Gefahr hinein, nämlich mit den falschen Waffen zu kämpfen. Sie sagten, Herr, die brauchen jetzt mal einen Denkzettel. Nicht wahr? Da musst du jetzt mal so ein richtiges Donnerwetter vom Himmel herunterlassen, dann kommt das nicht wieder vor. Und stattdessen hat ihnen der Herr ein Stoppzeichen gegeben. Und er hat gesagt, wisst ihr eigentlich, mit welchen Waffen ihr kämpfen wollt? Ich bin doch nicht gekommen, nicht mal ein Feuer der Zerstörung anzurichten, sondern das Feuer des Geistes. Also da hat ihn natürlich die Quartiermacher erstmal schlucken müssen, nicht? Wenn doch diese Sturköpfe unseren Herrn einfach nicht aufnehmen wollen, dann hilft doch nur das Gericht, das haben die Propheten ja auch so gemacht. Wenn wir an Elisa denken, das haben sie vielleicht getan, der Elisa, den haben sie mal ausgelacht, da kamen mal so Jugendliche nicht wahr, und haben immer gerufen, Glatzkopf, Glatzkopf, dann hat der einen Bären auf die gehetzt. Also wenn der Elisa das gemacht hat, dann können wir hier erst recht mal ein Exempel statuieren, denn hier geht es ja um den Herrn selber. Aber immer, wie Jesus sieht da genauer hin. Er weiß ganz genau, wie bei uns solche Streitereien, solche Differenzen entstehen. Jetzt haben auf einmal die Quartiermacher den Ärger abbekommen, der eigentlich Jerusalem gilt. Und das ist ja oft so, wenn man zwischen die Fronten gerät, vielleicht sogar, weil man schlichten will, du bist dann doppelt sauer und denkst, aber mal hallo, ich habe damit gar nichts zu tun, nicht wahr? Und schon bist du mit von der Partie, du wirst hineingenommen. Du verkneifst dann den Ärger, nicht wahr, weil ja alle wissen, wie fromm du bist, aber im Stillen denkst du, nicht wahr, so heimlich unter deinem frommen Hell des Geistes laufen dann so ganz unheilige Gedanken ab. Du denkst dann, ist ja ein Glück, dass wenigstens der Herr mich versteht. Er wird ganz bestimmt für mich schon zur richtigen Zeit ein Exempel statuieren. Dann hast du das immer so versteckt im Herzen, nicht wahr, und das Herz kommt, so fromm es auch sein mag, kommt einfach nicht zur Ruhe. Dann beißt du auf die Zähne, nicht wahr, und wartest innerlich immer heimlich auf ein Machtwort des Herrn. Und immer denkst du, ich bin doch fromm gerüstet unter meinem Helm des Heils, mit dem Schwert des Geistes und Panzer der Gerechtigkeit, nicht wahr. Aber statt dich wirklich zu schützen mit deinem Helm, hast du dich nie gefragt, was da eigentlich ganz normalerweise tagtäglich so in deinen Gedanken da an Unheiligem abläuft unter deinem Helm. In Wahrheit sammeln sich ja nicht nur die Gedanken des Heils unter deinem Helm, da haben sich auch Wünsche des Unheils immer wieder eingenistet. Und ich merke das ja bei mir selber, die sind so klangheimlich da und die kommen, da kannst du ganz fromm im Gebet sein und so und immer kommen zwischendurch mal so ganz klangheimlich so diese Restbestände aus der Tiefe deiner Seele heraus. Also das heißt, für den Herrn bist du und bin ich dann das Problem, nicht Samarien oder bei Jona war es auch so, bei Jona war das Problem eigentlich nicht Ninive, es ist eigentlich nicht mein Nachbar. Du musst jetzt lernen und ich muss jetzt lernen und das jedes Mal, wenn du merkst, dass da etwas abläuft, was nicht wirklich geistlich ist, dass du dann ganz bewusst, nicht wahr, dass das tust, dass du es einfach unters Kreuz bringst, dass du sagst, Herr, du siehst es, das kommt immer wieder, immer wieder. Das ist zwar fromm verpackt, innerlich kommt es fromm verpackt, aber ich will das nicht. Ich will, weil du das in deinem Wort sagst, Frieden haben und Freiheit haben gegenüber jedermann. Also verstehst du, du brauchst jetzt und ich brauche jetzt die Waffenrüstung. Du brauchst sie für dich und ich brauche sie für mich. Also gegen deine falschen Waffen. Du brauchst den Helm für dein Heil, das da unter dem Helm ist. Du brauchst den Panzer für deine Gerechtigkeit, die eben hinter dem Panzer ist. Du brauchst das Schwert des Geistes für dich, damit du diese Dinge auch erkennst. Das heißt also für deine Gedankenwelt. Mir ist das ganz wichtig, weil man, das merke ich immer wieder, weil wir oft so ein bisschen gelehrt werden, weil der Tenor eigentlich immer darauf gestellt wird, achte drauf, was du sagst. Wenn du aber eine Gedankenhygiene hast, in dieser Weise, wie ich es jetzt versucht habe, deutlich zu machen, dann musst du gar nicht darauf achten, was du sagst. Du sagst sicher manchmal einen Blödsinn, aber da kommt dann gar nicht mehr so Schlimmes raus. Wie dann, wenn du eben wachen musst über deine Gedanken, die da immer wieder unter dem Helm und hinter dem Panzer ablaufen. Verstehst du? Das ist mir ganz wichtig. So, das sind also die falschen Waffen, die wir immer gleich bereit haben, die immer gleich da sind. Zweite Gefahr, das falsche Ziel. Nun blättern wir weiter in Markus 14 hinein. Markus 14, da geht es um das richtige Ziel, das wir haben. Jesus ist im Haus eines Bekannten. Viele haben sich dort versammelt und da kommt eine Frau herein und die hat ein ganz seltsam teures Duftöl. Und jetzt demonstriert sie das, nicht wahr, vor der ganzen Männergesellschaft, die da versammelt ist. Also die sprüht da eine heilige Luftnummer vor allen ab, nur dass sie ihr ganzes Vermögen kostet. Und sowas, nicht wahr, wenn das passiert, man muss sich vorstellen, das verunsichert uns Männer doch total. Aber die Frau macht immer weiter. Ihre Liebe zu Jesus ist so unreflektiert, nicht wahr, so kindlich und so rein. Und dort deswegen sprüht die und sprüht, nicht wahr, bis alles versprüht ist. Und die sitzen da und denken einmal die Fenster offen und alles ist weg. Und was dann ganz typisch ist, auch für die Männergesellschaft. Einer von denen weiß sofort, wie viel das wert ist. Der flüstert dann zu seinem Nachbar rüber und sagt, weißt du eigentlich, was die da versprüht hat? Das sind 300 Silberstücke. Ja, da habe ich auch gleich gedacht. Dabei Job gekauft, nicht wahr? Dann nicken die anderen, die das mithören, nicht wahr? Und was passiert? Auf einmal ist nicht mehr Jesus der Mittelpunkt bei diesem Geschehen, nicht mehr das Ziel ihres Denkens, auch nicht mehr die Frau, die ihr ganzes Herz versprüht hat, sondern diese berechnende Logik der Männer, hier verpufft jemand 300 Silberstücke. Und draußen, nicht wahr, draußen gibt es lauter hungernde Leute. Verstehst du, an sich ist das ja eine richtige Überlegung. Warum soll man etwas so vergeuden, wenn man weiß, man kann das den Armen geben? Das ist eine gute Überlegung. Aber nicht, wenn es um Jesus geht. Verstehst du, nur an sich ist das eine gute Überlegung. Denn dann haben sie durch diese an sich richtige Überlegung haben sie Jesus aus ihrer Mitte gedrängt. Denn er sagt, jetzt bin ich da. Jetzt möchte ich gerne, dass das, was mir am Herzen liegt und was ich jetzt zu bringen habe, dass das thematisiert wird. Verstehen wir diese Verschiebung? Das müsste man heute, ich denke das manchmal in manchem Gottesdienst sagen. Heute ist Jesus in der Mitte oder sollte Jesus in der Mitte sein und eben nicht die Umwelt oder der Plastikmüll oder Flüchtlinge und Kindergarten und was da so alles, Klima, was so alles gibt. Das müsste mal müsste man manchmal, denke ich, jetzt auch, ich habe das verfolgt mit dem Kirchentag, nicht wahr? Da frage ich mich, nicht wahr? Es sind alles richtige und alles wichtige Themen, wo ich sicher überall Ja sagen würde dazu, aber wenn sie doch zusammenkommen an einem Kirchentag, dann müsste doch Jesus absolut die Mitte sein. Dann müsste man doch eine Neuorientierung um Jesus suchen. Also unlängst hat mir das auch ein Heilsarmee-Offizier, also unlängst ist jetzt schon eine Weile her, da hat mir ein Heilsarmee-Offizier Folgendes gesagt. Der hat gesagt, ich glaube, es war in Zürich, die Heilsarmee hat ja in der Schweiz einen relativ guten Ruf. Und dann haben reiche Leute haben große Spenden gemacht und die haben ein tolles Projekt in Zürich in Angriff genommen. Und dann hat mir der Heilsarmee-Offizier das dann so erzählt und dann, ich habe das so gehört, dann habe ich so gedacht, Mensch, also ganz toll, was, also das ist ja, das, ich habe gesagt, in Deutschland kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, sagte er, das hat aber eine ernste Seite. Sagte, die arbeiten alle gerne an so einem Projekt mit. Und da kann sich mancher auch an diesem Projekt profilieren. Aber wir Heilsarmee haben immer auch den Auftrag, mit all unseren Projekten Jesus in die Mitte zu stellen. Es geht uns um Jesus natürlich, wie auch um die Armen, um die Leute, die einen brauchen. Gar keine Frage. Und Jesus ist nicht Mittel zum Zweck, aber es geht immer auch um Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt unserer Arbeit. Und jetzt, wo dieses Projekt so zunimmt, ist eben kaum mehr von Jesus die Rede. Das war für ihn ein ganz ernstes Problem. Verstehst du, auf einmal hängen viele Herzen an einem großartigen Projekt, viele Begabungen und viele Möglichkeiten sind da, Kindertagesstättetafeln für Obdachlose und professionelle, beste Musikteams, nicht wahr, Deutschunterricht für Flüchtlinge. Aber zu diesen Aufgaben gehören immer auch Leute, die dann ein Herz für Jesus haben. Ich habe heute Morgen beim Frühstück, nicht das sitzen wir zusammen, und da ist ein Bruder, der Bruder Theobald, ich habe ein Herz für ihn. Und wir haben heute beim Frühstück über einen Mann gesprochen, den wir beide kennen, der schon etwa 95 Jahre alt ist. Und ich habe nun mit diesem Mann, über den wir geredet haben, habe ich telefoniert. Noch gar nicht lange. Und der hat mir Folgendes erzählt. Der hat etwas erlebt, was ich so noch nie gehört habe. Der hat gesagt, ich war im Zug, also eine größere Strecke. Und ich saß da und dann kam der Schaffner vorbei und dann habe ich ihn gefragt nach einer Zugverbindung, wo ich dann umsteigen musste. Und der ging dann weiter und dann stand einer hinten im Abteil auf und kam auf mich zu. Offenbar setzte er sich dann ihm gegenüber und dann hat er gesagt, und da kamen wir ins Gespräch. Er wollte dann wissen, was ich mache und so und ich habe dann gefragt, wer sind Sie? Ich kenne Sie überhaupt nicht. Und dann sagt er, Sie kennen mich nicht, ich bin doch Ihr Briefträger. Also, und dann hat er diesem Briefträger, weil er wissen wollte, was er so macht, hat er ihm, was es so meines Erachtens kaum je gibt, hat er ihm, der wirklich vom Glauben überhaupt keine Ahnung hat, hat er ihm den ganzen Weg des Heils erklärt. Wie er Jesus findet, wie er sein Leben Jesus geben kann. Er hat ihm klar gemacht, dass wenn man das ausspricht von ganzem Herzen, dass das auch Jesus hört. Und er macht das. Und er hat in der Eisenbahn ein Übergabegebet gesprochen, musst du vorstellen, vor allen Leuten. Und der Mensch kam zum Glauben. Vorher, als er noch hinten saß, keine Ahnung gehabt vom Glauben. Und dann kommt er zu ihm und kommt als gläubiger Mensch wieder auf seinen alten Platz zurück, als der dann ausstieg. Musst du dir das mal vorstellen? Als er mir das erzählte, da habe ich gedacht, so möchte ich das auch erleben. Herr, das möchte ich auch können. Man hört ja gelegentlich den Rat, es gibt ja da immer kluge Leute, die sagen, rede erst, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Ein ganz kluger Satz, stimmt aber nicht. Wenn du Jesus wirklich erlebt hast und erfüllt bist von Jesus, dann möchtest du dein Herz versprühen, so wie das diese Frau getan hat. Und da möchtest du nicht warten, bis du gefragt wirst, denn du wirst meistens gar nie gefragt. Petrus ist auch nie gefragt worden. Im Gegenteil, bei Petrus haben sie gesagt, nur hör doch mal auf, immer in diesem Namen zu sprechen, die Geschichte ist jetzt erledigt, Schlussstrich jetzt. Er hat gesagt, nee, das kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich von dem reden, was mich total restlos erfüllt, was ich gesehen und gehört habe. Das ist ein Feuer, das derzeit sehr, sehr dezent gehalten wird. Dass man immer überlegt, und ich muss mich da zuallererst auch an der Nase nehmen, dass man immer überlegt, passt das denn auch und kann ich das denn auch und bin ich denn dem auch gewachsen? Man will die helfende Hand, nicht wahr, aber ohne das Feuer der Gemeinde. Und ohne das Feuer der Gemeinde wird bald die helfende Hand auch nicht mehr sein. Wenn man das so beobachtet, nicht wahr, da wo der christliche Glaube erlischt, da erlischt auch über kurz oder lang das, was mit dem Glauben positiverweise verbunden ist. Ist doch ganz klar. Früher hat man gesagt, fürchte Gott und dann tue recht und dann scheue niemand. Und dann hat man so zu meiner Zeit, als ich noch jung war, hat man dann aus diesem Spruch nur noch gesagt, tue recht und scheue niemand. Das geht gerade noch so, aber ich bin fest überzeugt, wir leben jetzt in der Zeit, wo es nur noch heißt, scheue niemand. Das ist einfach ein Niedergang der Kultur. Also das ist heute absehbar. Gekrönt, heißt es hier, werden aber die, die unerschütterlich bleiben in ihrem Ziel. Die das vor Augen haben, ihr Ziel. Die richtigen Waffen kennen und gar nicht mehr in Versuchung geraten, falsche Waffen zu brauchen. Und die auch immer ihre Front im Auge halten. Und das müssen wir unbedingt auch nochmal durchgehen. Das ist die dritte Gefahr. Und dazu noch ein Blick in Lukas 9 zum Schluss. Da sind Jesu Freunde unterwegs gewesen. Sie kommen zurück und erzählen ihm von einer haarsträubenden Begegnung. Sie haben in flagranti einen Nachahmer entdeckt. Ein Plagiateur. Der hat Dämonen ausgetrieben, genauso wie sie das gemacht haben. Ohne Rücksprache zu halten, ohne Anleitung, ohne Copyright, einfach so. Herr, haben sie gesagt, dem haben wir aber ganz schön auf die Finger geklopft. Und wieder reagiert der Herr so wie schon zuvor. Er sagt, warum tut ihr das? Wer nicht gegen euch ist, der ist doch für euch. Und da müssen die natürlich ganz irritiert gewesen sein. Also da soll einer für uns sein, wenn er doch überhaupt sich nicht zu uns hält. Also Dämonen austreiben ohne unsere Gebrauchsanweisung. Ja, also sowas geht doch nicht. Das ist doch schlimmste Kurpfuscherei. Kann doch gar nicht anders sein. Das ist ihnen vorgegangen. Nein, nein, sagt der Herr, lass doch den Mann. Wenn einer dasselbe tut wie ihr, warum wehrt ihr denn? Er ist doch mit euch an der Front. Verstehst du, das ist ein Wort für die Ängstlichen, die immer meinen, gegen das kämpfen zu müssen, was nicht ihrer Vorstellung entspricht, was ihnen nicht vertraut ist, was nicht in ihr Endzeitbild hineinpasst und so weiter. Sie wollen besonders wachsam sein, nicht wahr, gegen andere Gemeinschaften, gegen andere Aufbrüche oder andere Erkenntnisse. Und dabei haben sie dann ganz schnell sich auf eine Scheinfront eingelassen, genau wie die Jünger. Ist jetzt schon Jahrzehnte her, also eine alte Geschichte, aber ich werde nie vergessen, da ist eine Gemeinde gewesen, eine gute Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, die hat sich getrennt aus nur solchen Gründen, aus, wir würden fast sagen, aus lappalischen Gründen. Der eigentliche Stein des Anstoßes war dann, weil die einen gesagt haben, in der Bibel steht ganz klar, das kann man ganz klar herausnehmen, dass der Gläubige nicht verloren gehen kann. Das ist ganz wichtig. Haben sie so, nicht wie das dann so geht, man hat dann so die Stellen und sagt, guck mal, da steht das da, steht das da, steht. Dann kamen die anderen wieder, nein, da gibt es ganz andere Stellen und die haben dann wieder ihre Bibelstellen gesagt, dass der Gläubige verloren, wo sehr wohl eben sein Heil verspielen kann. Und so sind da Fronten entstanden. Vermutlich ist das eben so gewesen, dass da schon vorher so klangheimliche, unausgesprochene Spannungsfelder waren und die haben sich dann so, nicht wahr, in einer rechthaberischen Theologie hat sich das polarisiert. Jedenfalls die Gemeinde ist mitten auseinandergebrochen. Was das Positive war an der ganzen Geschichte, dass beide Gemeinden dann trotzdem existiert haben und dass sie gewachsen sind, das ist positiv und das ist gut. Aber es hätte doch nicht sein müssen. Nicht wahr? Da will man besonders wachsam sein, besonders klug sein, besonders bibeltreu sein, nicht wahr? Und schon hat man sich so klangheimlich auf eine Scheinfront begeben. Das ist da passiert. Also da will man etwas, da wird etwas dann plötzlich so bedeutsam neben Jesus, dass sich eben wegen diesem anderen eine Kampffront bildet und nicht, weil es um Glauben, sprich um Jesus und um den Unglauben geht. Also dann bekämpfen sich nicht wahr Gläubige gegeneinander. Und was hat das für ein unendliches Unheil in der Geschichte gegeben, weil eben diese Kampffronten immer zwischen den Gläubigen hindurchgegangen sind. Denken wir, ich könnte jetzt wirklich aufzählen. Bei der Reformation schon hat es angefangen. Dann kam die Täuferbewegung zwischen. Da gab es dann wieder eine Spaltung dahindurch und dann kam eine etwas weniger gefährliche, aber auch eine Spaltung zwischen Zwingli und Luther und so ist das dann durch die ganze Geschichte hindurchgegangen. Also da lacht sich doch der Teufel ins Fäustchen, wenn plötzlich Gläubige gegen Gläubige kämpfen. Der braucht gar nichts mehr zu tun, das machen die Gläubigen unter sich. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Vor wenigen Jahrzehnten ist das auch im ganz Großen geschehen. Also da sind überall neue Bewegungen entstanden, Aufbrüche, Erscheinungsformen, die manchen irritiert haben, zugegeben. Das kann irritieren. Eine Flut von warnenden Schriften ist entstanden. Ich werde das nie vergessen, nicht wahr? Wo sind sie jetzt alle, diese Schriften? Und Predigten sind gehalten worden, nicht wahr? Da hat man dann an die große Verführung der Endzeit gedacht, nicht wahr? Und heute sind wir alle friedlich nebeneinander. Heute singen wir die Lieder, auch hier auf der Langensteinbacher Höhe, die früher angeprangert worden sind, weil man gesagt hat, das kann doch dem Geist Gottes nicht gefallen, dass man immer wieder wiederholt, aber gewisse Dinge wiederholt. Aber das ist nun bei Refrain so, dass die Liedtexte wiederholt werden. Also ich will das jetzt nicht polemisieren, aber ich will nur sagen, das muss uns wehtun, damit das nicht wieder geschieht, damit wir gerade in der Endzeit, in der wir sind, damit wir eine gemeinsame Front haben. Wir Gläubige, ganz unterschiedliche Couleur, aber dass wir diese Front ernst nehmen zwischen Glaube und Unglaube und keine andere Front sonst dulden. Sehe, wie Sie mich alle anschauen, aber ich kann Ihnen auch sagen, was Sie jetzt denken, was du jetzt denkst. Du denkst nämlich jetzt, da muss es doch eine Ordnung geben. Es kann doch nicht sein, dass das alles nur so, dass du vereinfachst doch das alles. Es kann doch nicht jeder Ungeschulte kann doch nicht Dämonen austreiben, Kranke heilen oder einfach evangelisieren, wo er gerade will, nur weil er gläubig ist. oder Beichte abnehmen oder die Sünden erlassen und so weiter. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder zu solchen Aufgaben sich berufen fühlt? So magst du jetzt denken. Weißt du, was ich dir sage? Genau das ist es doch. Wo kommen wir hin, wenn in jeder Gemeinde wieder dieses allgemeine Priestertum entdeckt wird? Wenn wir wieder über diese Unterschiede hinwegsehen können, wenn wir ganz getrost über die Dinge diskutieren können, reden können, auch einander zu überzeugen versuchen, das alles ist wunderbar, aber immer im Geiste Jesu, in unserem Gemeinsamen, was wir haben, in unserem gemeinsamen Glauben, in unserer Einheit im Herrn. Jesus hat gesagt, lasst ihn. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Wir sagen meistens das Gegenteil, nicht wahr? Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Aber Jesus sagt hier, einmal sagte, wer nicht gegen euch ist, der ist für uns. Also die Welt muss gerade in unserer Verschiedenheit unter den Gläubigen, muss die Welt entdecken, dass wir eines Sinnes sind. Wir haben nicht das gleiche Denken alle. Wir sind ganz unterschiedlich im Denken. Aber wir sind eines Sinnes. Und das hat mit dem Herzen zu tun. Nicht wahr? Es ist doch so wie in einer guten Ehe. Das sind doch meistens nicht die guten Ehe, wo sie sagen, wir sind uns immer einig, immer einig. Das muss ja grässlich sein, nicht wahr? Worüber redet man denn noch? Ich möchte doch keinen gleichgeschalteten Partner haben, keinen gleichgeschalteten Freund haben, sondern einen Gleichgesinnten, der meine Gesinnung hat, die mir der Herr Jesus gegeben hat und die gleiche Gesinnung im anderen ist. Das möchte ich. Und dann kann man über alles reden. Jemand, der auch mal sagen kann, verstehst du, zu mir sagen kann, Conny, jetzt komm wieder runter. Wird langsam Zeit, dass du wieder auf den Teppich kommst und so. Brauche ich doch auch. Also es ist eine viel größere, viel tiefere Verbundenheit, als wie sie die Welt kennt. Nicht wahr, wenn die Welt zusammenkommt, die einen kommen mit dem Fußball zusammen, die anderen kommen zum Kegeln zusammen, wieder andere kommen, sind Sterngucker oder so, aber die kommen zusammen, weil sie alle gleich denken. Wir kommen nicht zusammen, weil wir gleich denken, sondern weil wir die gleiche Gesinnung haben, nämlich die Gesinnung Jesu. Achte mal, mit was für unterschiedlichen Leuten der Herr seine Einheit gemacht hat, seinen Leib. Achte mal darauf. Da gab es zum Beispiel, die waren sich überhaupt nicht einig, wenn man jetzt mal rein vom Denkerischen hergeht. Da gab es zum Beispiel diese ganz typischen Konformisten. Waren so die Matthäus und Zachäus, nicht wahr? Die haben es immer so ein bisschen mit den römischen Besatzern gehalten, nicht wahr? Weil die ja, die Zöllner und so, nicht wahr? Weil die ganz schön hofiert worden sind von den Römern, nicht? Und gleichzeitig hat der Herr auch die Gegner berufen. Das waren die Zeloten, das waren die Petrus und Judas, nicht wahr? Die gesagt haben, die Römer müssen raus. Und wenn es mit Gewalt ist, nicht wahr? Die haben dann die falschen Waffen gebraucht. Nicht wahr? Das waren die Widerständler. Nicht wahr? Die kämpften, die haben immer den Kampf gegen die Römer im Herzen, wo die anderen immer profitieren wollten von den Römern. Und dazwischen hatte Herr Jesus auch noch so ganz brave Berufe, nicht? Die Johannes und Jakobus, das sind dann so gewesen, die kamen immer so ein bisschen von der Seite, so ein bisschen von hinten, nicht wahr? Und fragten dann den Herrn Jesus mal in einer heimlichen Stunde, wie ist das eigentlich so in deinem künftigen Parlament? Hat es da schon Absprachen gegeben, nicht wahr? Also wir haben da so ein bisschen an uns gedacht, nicht? Und so, die Anpasser da, die können's ja nicht sein. Und die Eiferer, die können's auch nicht sein. Aber wir sind so die richtige Mitte, nicht wahr? Also, verstehst du, mit diesem Haufen, ist ja ein goldiger Haufen, mit diesem Haufen hat der Herr seine Geschichte gemacht. Alles Originale. Und hier auf der Lahe, wenn ich das so sehe, alles Originale. Alles Originale. so wie du bist, wie du denkst, wie du glaubst und mit den Menschen umgehst. So bist du und das ist gut so, das ist gut so. Aber wenn du einmal gekrönt werden willst, wenn dir das ganz wichtig ist und die Bibel sagt, dass uns das ja, Paulus sagt das ja, dass uns das im Grunde ein ganz tiefes Anliegen sein soll, dann geschieht das nur, weil du an der richtigen Front bist. Und weil du die geistliche Waffenrüstung hast, auch in deinen Gedanken, nicht nur in deinen Worten. Und weil du ganz dein Ziel lebst, weil du dich ganz dem Ziel verschrieben hast. Deine Liebe zu Jesus, die ist dann wie so eine Zirkelspitze. Ein Beispiel, das ich schon ein paar Mal gebracht habe, aber ich sage es immer wieder mal, weil das ganz wichtig ist. Ist wie eine Zirkelspitze, wenn die Mitte des Zirkels da ist, dann kann der andere Arm des Zirkels ganz weit ausholen. Der Kreis wird sich rundum wieder schließen. Rundum. Verstehst du? Dann stell dich in die Mitte dieses Kreises, nicht wahr? Und dann kannst du rundum schauen. Und du weißt, wir sind alle eines Sinnes. Wenn du mit denen redest, dann wirst du ganz unterschiedliche Meinungen haben. Ich habe im Urlaub etwas von du kannst ganz unterschiedliche Meinungen haben, nicht wahr? Das belebt, du weißt ganz genau, da kann nichts passieren. Warum? Weil die Gesinnung, innerhalb dieses Kreises ist die Gesinnung Jesu da. Der Herr Jesus sorgt nicht dafür, dass du plötzlich das gleiche Programm hast, politische Programm hast, oder dass du das gleiche Denken hast, oder dass du die gleiche Intelligenz hast, oder dass du dich für die gleichen Dinge interessierst. Das überlässt Jesus jedem Einzelnen. Und jeder Einzelne, so wie er ist, ist gefragt. Aber innerhalb dieses Kreises, das heißt, innerhalb dieser Gesinnung Jesu.
Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir heute dein Wort hören konnten. Danke, dass wir hören konnten, wie der Kampf geht. Danke, dass du uns ausrüstest für den Kampf, für den richtigen Kampf. Danke, dass du uns eigentlich schon das richtige Ziel vor Augen gegeben hast, die richtigen Waffen und auch die richtige Front gezeigt hast. Danke, dass wir dir nachgehen können. Und danke, dass wir uns dagegen wehren können, gegen falsche Ziele uns aufzustellen, mit falschen Waffen zu kämpfen. Und danke, dass du uns ausrüstest mit deiner Waffenrüstung, dem Helm des Heils, dem Panzer der Gerechtigkeit. Danke, dass du uns lieb hast und dass wir mit dir gehen können und du mit uns gehst. Amen.